Vor 60 Jahren wurden die Scorpions gegründet. Allerdings war Klaus erst 4 Jahre später dabei.
Genau.
Er hatte eine eigene Band.
Ich hatte meine eigene Band, aber wir sind uns schon so, also Rudolf und ich, sind
Rudolf
uns
Schenker.
Ende der 60er begegnet. Und irgendwann habe ich in Saarstedt, wo die ganze Familie Schenker lebte, da gab es so ein...
Der Bruder ist ja auch...
genau, der Michael Schenker. Und da gab es so ein neues Haus, hieß das, glaube ich, oder was. Und da spielten die Bands, da spielten die Scorpions und ich auch mit meiner Band Mushrooms. Und Rudolf hat sich das angehört oder angeguckt und die Leute haben auf, die Fans haben auf den Tischen getanzt. Er wusste nicht, dass wir die mitgebracht hatten. Aber er war begeistert und hat mich gefragt, ob ich bei der Band einsteigen möchte, weil die hatten keinen Sänger. Dafür hatten sie jemanden, der Saxophon gespielt hat. Also die waren so ein bisschen Blues- und Soul-mäßig unterwegs. Aber Rudolf hat sehr früh erkannt, dass die Band einen Sänger braucht und das war dann die Karte, die ich gezogen habe. Nichts ahnt, dass mein ganzes Leben sozusagen eine lebenslange Reise werden würde. Und es war eine wunderschöne und sehr powervolle Reise, die immer noch anhält und vielleicht noch die eine oder andere Kurve des Lebens für uns bereithält.
Große Freude, große Ehre, dass du hier bist. Du sagst, manche Kurve, eine hast du gerade hinter dir, Anfang Mai warst du in Mexiko. Ist eigentlich jedes Publikum anders oder überwiegen die Gemeinsamkeiten?
Gemeinsamkeiten überwiegen am Ende irgendwo schon. Aber man spürt natürlich das Temperament, wenn du in Sao Paulo spielst oder in Santiago de Chile oder wie jetzt wir in Mexiko waren. Die Ole, 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 die hast du noch tagelang danach im Kopf. Weil da kommt so eine Power, so eine Energie, so eine Lebensfreude von 3 Generationen und die jungen Kids stehen vor der Bühne und wir etwas Älteren oben auf der Bühne und die älteren Fans oben in den Rängen. Aber wenn man auf der Bühne steht und ich werde ja immer wieder gefragt, wie lange wollt ihr das denn noch machen?
Hätte ich dir nicht gestellt, die Frage.
Ich weiß. Ist es wirklich so, dass man so viel positive Power und Energie bekommt und die Liebe, die du gibst, die kommt so tausendfach zurück, dass einfach das genau das ist, was dich am diesen ganzen Motor, diesen ganzen Rock'n'Roll-Zirkus am Laufen hält, wo du immer noch die Freude hast und für die Strapazen, die natürlich mit jedem Jahr diese langen Flüge rund um die Welt auch nicht leichter werden. Aber du weißt, wofür du das machst, wenn du auf der Bühne stehst und kriegst so viel Liebe und Zuneigung von den Fans. Das ist einfach wunderbar und das ist, trifft es am besten, wenn man sagt, man will wirklich, man fühlt sich beseelt davon.
Klaus, stimmt es denn, dass du, wenn du ankommst an einem Ort, an dem du auftreten wirst, erstmal nach Duschräumen guckst?
Ja, das stimmt total, weil all den Riders, die man so hat und was man alles so backstage hinter der Bühne sich, was man vorbestellen kann sozusagen an Getränken, an Essen und so weiter, das ist für mich gar nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, ist da hoffentlich bei dem Gig ein guter Duschraum, weil Sarah kennt das wahrscheinlich auch, einfach ein super Sound ist, um deine Stimme aufzuwärmen.
Du übst deine Stimme dann? Ja.
Meine Stimme ist schon am Tag der Show nachmittags im Hotel, dass ich meine ersten Warm-up-Sessions mache für den Abend. Und ja, manchmal sind da ganz skurrile Geschichten. Manchmal wohnt man in diesen abgefahrenen, mega modernen Hotels. Und wenn man dann so einen schönen Badezimmer, Duschraum hat, wo ein amtlicher Sound ist, dann ist das, wo ich nachmittags reingehe und meine Übungen mache. Und bei diesen modernen Hotels hat man auch hin und wieder...
Dass alles eins ist, ne?
Dass alles eins ist, aber beim ersten Ton, den
unmöglich.
Man singt...
Übst du auch unter der Dusche?
Ehrlich gesagt, ich kriege jetzt auch gleich wieder auf den Sack.
Von der Mutter?
Ich singe mich nie warm. Ich singe mich in meinen ersten 2 Songs warm in der Show und mein Tonmann, der schimpft immer. Und sagt mir, kannst du dich mal aufwärmen? Du kannst dich immer da am Anfang so ins Mikro brüllen. Ich mache immer so, und dann ist alles frei und dann kann ich gleich loslegen. Ja. Aber eigentlich muss man das machen.
Du brauchst nicht mehr Vorlauf.
Wenn du natürlich wie ich in den 80er Jahren 2 Stimmbandoperationen
hattest. Hatte ich auch schon mal eine, ja.
Hattest du auch schon?
Ja.
Ai.
Gruselig.
Dann achtet man ein bisschen besser auf sein Instrument.
Ja, ich weiß.
Aber ich wollte schon sagen, in diesen schönen Hotels... Den ersten Ton, den man singt, und der Klodeckel geht von alleine auf.
Also, oder übst du auch mit deiner Stimme vor Auftritten?
Ich hab ja gar keine Auftritte, aber wenn ich zum Beispiel...
Moderieren zum Beispiel oder...
Mache ich gar nicht mehr, aber nicht schlimm. Aber ich,
wenn du spielst, entschuldige.
Nee. Ja, für den Podcast, ja. Dann machst du dich warm für den Podcast.
Nein, aber gute Frage, weil ich ja zum Beispiel die Marge synchronisiere von den Simpsons und ich spreche die so wie das Original, also sehr rauchig und sehr kratzig. Und das könnte man nicht eine Stunde durchhalten, keine halbe Stunde. Ja. Und deswegen summe ich mich ein. Aber ich fahre mit der Bahn zur Arbeit und das ist eine Dreiviertelstunde und ich summe während der ganzen Fahrt. Die Leute halten mich sowieso für bescheuert. Aber ich summe einfach vor mich hin und dadurch kriegst du die Stimmbänder ja auch schon mal gut in Bewegung. Und man versucht beim Synchronisieren die lauten Stellen, das Brüllen und so weiter, ganz am Schluss zu machen, damit man damit nicht einsteigt. Also im Grunde das Gegenteil dessen, was du machst. Ich glaube, wenn ich
weiß, es ist auch nicht gut. Es ist nicht gesund. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist.
Ja.
Nicht nachmachen.
Ich kann es verstehen, weil man natürlich mit Energie da reingehen will.
Du hast
ja aber
so eine starke Stimme.
Also das ist so gut, die Stimme auch als ein Instrument zu verstehen. Natürlich, ja. Es ist ein Instrument. Also auch darauf wird man ausgebildet und damit fahrlässig umzugehen, wäre ja total beknackt.
Ja, und man würde auch nicht den anspruchsvollsten Song für den Sänger gleich als ersten spielen, sondern man baut die Setlist so auf, dass sich das im Laufe der Show aufbaut und dass man sich die wirklich herausforderndsten Songs zum Ende behält.
Und ist das beim Pfeifen bei Wind of Change, ne? Das Flöten, wirklich, das frage ich mich jedes Mal. Klappt das am Anfang einer Show besser oder hinten? Denn auch das Flöten, das ist auch eine
das
Kunstform.
Pfeifen meinst du?
Macht ihr das live oder habt ihr das gesampelt, das Pfeifen?
Da ist ein Sample vorweg, Dann mache ich eine kleine Ansage.
Das Sample
und dann mache ich es aber live. Okay. Dann mache ich es aber live.
Und geht das immer oder geht das auch besser am Anfang?
Sag mal, unser amerikanischer Agent hat mal gesagt, Klaus, heute Abend, wenn ihr Wind of Change spielt, stehe ich vor der Bühne und beiße eine Zitrone.
Warum?
Weil dann offenbar das irgendwelche Auswirkungen hat, dass man diese Bewegung, die man zum Pfeifen braucht, diese Mundbewegung, schwieriger umsetzen kann. Also
Judith und ich haben es den ganzen Nachmittag versucht. Wir waren schrecklich.
Nee, und das Schlimme war, wir können ja eigentlich pfeifen, aber wir konnten es nicht. Wir sollten für den Trailer pfeifen. Und wir haben es beide versucht und es kam bei uns beiden überhaupt gar kein Ton raus.
Versuch mal, Judith, mach mal.
Hast du das? Ich konnte das aber früher,
also
weil ich weiß nicht, was ich zum letzten Mal gemacht habe.
Könntest du, Sarah?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, was das Problem ist bei so einem weltberühmten Song, dass jeder genau dieses Pfeifen auch im Ohr hat. Das heißt, wenn du dann die Show spielst, dann muss es halt auch genauso klingen. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich so am Ende meiner Show, nach Vincent, nach diesen lauten Songs, dass ich so...
Ja.
Ah, es kommt was raus.
Hey.
Ja. Hey. Also wenn ich rauskomme, dann...
Ich dachte, wenn ich das so hinkriegen würde,
Einfach aufzunehmen und auf die Keyboard-Taste zu drücken.
Es ist halt manchmal ist es besser, manchmal schlechter, aber es ist, am Ende ist es immer live. Und ich denke, es ist eigentlich keine große Kunst. Ich glaube, dass diese Melodie hat so viele Menschen berührt. Und die Tatsache nach so vielen Jahren, dass der Song die Milliardenhürde bei
Spotify,
YouTube, Vevo geknackt hat, über 1 Milliarde Klicks. Das zeigt, dass der Song nach all den Jahren immer noch relevant ist.
1 Milliarde Klicks, unvorstellbar. Ja. Mhm.
Ich habe den Text geändert vor ein paar Jahren, um ein Statement der Solidarität
mit der Ukraine,
daraus zu machen. Weil es ist mir einfach schwer gefallen, Russland zu romantisieren mit Zeilen wie I follow the Moskwa, Down to Gorky Park, Let your balalaika sing. Ich glaube, diese Zeile, Let your balalaika sing what my guitar wants to say, bringt das Gefühl von damals, 1989, als wir in Moskau gespielt haben, im Moskau Music Peace Festival, das bringt es auf den Punkt, wie man gesehen hat, wie es keine Gegensätze mehr gibt, sondern wir waren alle, wir könnten Brüder sein. Und das Gefühl, miteinander zu singen, heute nach all den Jahren, es wäre schön, wenn wir wieder zusammen singen und aufhören, uns gegenseitig umzubringen.
Als du das geändert hast?
Wie haben denn die Fans reagiert, als du das geändert hast?
Das war ja nicht in Russland.
Insgesamt.
2022, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und wir waren in Las Vegas und haben eine neue Show vorbereitet, haben dann eine Residency gespielt, wie jetzt im Herbst übrigens auch. Und haben eine neue Setlist ausgearbeitet. Und die Frage war, können wir unter diesen Voraussetzungen diesen Song überhaupt noch so spielen? Und die Antwort war nein. Und deswegen musste ein neuer Text her.
Und die Fans haben es angenommen, das war die Frage von Sarah.
Und die Fans haben das sofort verstanden und Schön. Auch sehr, sehr gut und positiv angenommen. Und wir haben sind lange auf der ganzen Welt mit diesem neuen Text gespielt und haben das oben auf die LED-Wand geschrieben, ja, die neuen Zeilen. Und ich glaube, das ist auch überall die Message und die Botschaft angekommen.
Klaus, du hast so nett erzählt von den Anfängen mit Rudolf Schenker und ja. dann gewechselt bist von der einen Band zur anderen. Und wir haben auch kurz angedeutet, es gab einen Schülerwettbewerb, also oder junge Bands konnten da in Wettstreit miteinander treten. Habt ihr da bei diesem Wettbewerb, bei diesem Preis eigentlich gewonnen?
Nein, das ist eigentlich diese ganze Geschichte, muss ich ein bisschen ausholen, ist der Anfang unserer Karriere eigentlich. Für jeden jungen Musiker einen Plattenvertrag zu kriegen, ein Album aufzunehmen, das ist ja eigentlich der größte Traum. Und wir haben diesen Bandwettbewerb, so hieß das damals, verloren, weil wir disqualifiziert wurden, weil wir angeblich zu laut gespielt hätten.
Ja. So. In Hannover.
Und wir haben ganz
Es war aber kein Klassikwettbewerb oder sowas.
Bitte?
Es war kein Klassikwettbewerb.
Nein. Und wir haben die Band, die das gewonnen hatte, die hat uns 2 Wochen später angerufen, dass sie sich aufgelöst hatten. So. Und der erste Preis dieses sogenannten Schallplattenvertrages, der kam dann zu uns. Und wir sind in ein Studio in Osnabrück gefahren. Es war irgendwie CCA oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie die angebliche Plattenfirma hieß. Für uns klang das wie RCA. Das war es natürlich nicht.
Das war eine große Firma damals.
Ja. Genau, das war es natürlich nicht. Und wir sind in einem Keller eines Studios gelandet. Jemand, der das offensichtlich als Hobby gemacht hat. Und wir haben einen dieser ersten Songs, die später auch auf Lonesome Crow veröffentlicht wurden, I'm Going Mad, da gibt es so einen Schrei, so einen bestialischen Schrei. Und jedes Mal, wenn dieser Schrei kam, dann sind die ganzen Instrumente von diesem Hobby-Tontechniker ins Rote geschlagen, sodass er gesagt hat, Klaus, wenn diese Stelle kommt, beim nächsten Take, den ihr macht, da schreist du in diesen Papiereimer rein, damit das ein bisschen abgedämpft ist. Und da haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Und dann sind wir nach Hamburg gekommen und sind bei Conny Plank im Starstudio auf den legendären Conny Plank gestoßen, der zu der Zeit Kraftwerk und Neu produziert
Legende.
Hat.
Legende.
Und Conny hat ein Album mit uns aufgenommen und hat uns den ersten Schallplattenvertrag mit der Metronom in Hamburg besorgt.
Gut, dass ihr gesagt habt.
So sind wir dann nicht. Doch noch zu einem richtigen Schallplattenvertrag gekommen, in einem richtigen Studio mit einem echten und großartigen Produzenten.
Klaus, ich habe mehrere Konzerte von euch ja schon gesehen. Früher, als es noch nicht die drahtlosen Mikros gab, war es eine Spezialität von dir, diese Mikros in die Luft zu werfen. Wenn ich mich richtig erinnere, nicht immer sind die da zurückgefallen, wo du gestanden hast.
Ja, genau. Ja, genau. Das kennst du vielleicht auch. Tour, dass die Crew, die Road Crew, die Techniker und so weiter, dass sie der Band einen Streich spielen. Sie sich irgendwas.
Ah, das war bei uns.
Ja. Also ich meine, ich habe meine Mikrofonschwingerei. Damals hat man ja noch ein langes Kabel gehabt und das war wunderbar und es hat natürlich viel Spaß gemacht, das hochzuwerfen und möglichst im Takt der Musik das wieder aufzufangen und weiter zu singen. Einfach cool. Und natürlich, wenn man das Mikrofon so geschleudert hat in einem Wahnsinnstempo und das flog nach oben und es kam nicht wieder zurück.
Warum nicht?
Weil die Crew, die hatten Fischerlines. Weiß der Kollege bestimmt.
Durchsichtige Schnur angebracht.
Schnur oben.
Quasi hängen bleibt oben.
Installiert, sodass das Mikrofon ist oben hängen geblieben.
Ah, okay.
Aber Klaus, was ich mir viel schlimmer vorstelle, ist das jemandem schon mal auf den Kopf gefallen?
Ja, absolut.
Nein, dass du Leute verletzt, wenn du so machst, ja, weißt du? Und du verlierst einen Gitarristen.
Das war eigentlich ein sehr verantwortungsvoller Job, den man hat. Und eigentlich wussten alle, das ist irgendwie die Todeszone.
Giovanni geht nie wieder zum Konzert.
Jetzt in diese Schwingungsradius gerät. Und hin und wieder ist es leider passiert, sodass die Ambulanz hinter der Bühne schon wartete. Und das Rudolf hat mal gesagt, my head is like a roadmap. Das heißt, er hatte Stitches hier von Las Vegas, hier was von Los Angeles, hier hinten war irgendwas von New York.
Alle von dir und dein Mikro?
Ich nehme mal an, ja. Also Sie haben es für den Show-Effekt, Sie haben es mitgetragen, aber es ist hin und wieder tatsächlich passiert, dass direkt die Ambulanz hinter der Bühne wartete und dass die Kollegen mit so ein paar Stichen genäht werden müssen. Weil es natürlich, am Ende ist es immer gut ausgegangen. Und ich habe mir natürlich größte Mühe gegeben. Und ich glaube, die Kollegen waren heilfroh, als es diese Kabel nicht mehr gab. Und diese Mikrofone einfach nur so ohne Kabel.
Ich bin einfach so an den Kopf geschmissen.
Ja, die sind nie mehr wiedergekommen.
Du wirst Sonntag, feierst du Geburtstag, du wirst 77.
Ja.
Was wirst du machen?
Ich bin ganz unaufgeregt zusammen mit meiner Familie in Berlin und wir gehen schon gemeinsam essen und machen uns ein paar schöne gemeinsame Stunden. Also es ist ja auch kein runder Geburtstag.
Der runde Geburtstag kommt mit der Band.
Zweimal die 7 ist nicht so schlecht. Die 7 ist meine Lieblingszahl und gleich eine Doppel-7, na gut, muss ich mit leben.
Wir haben gerade Gabi gesehen. Frau, mit der du 48 Jahre schon zusammen bist.
Ja.
Boah. Und von der du sagst, das ist das noch größere Glück als die Scorpion selbst.
Ja, weil wenn man das Glück hatte, seinen Seelenpartner, seinen Lieblingsmenschen am Anfang so einer Karriere kennenzulernen und nicht, wenn man schon der große, glamouröse Rockstar ist, der im Madison Square Garden auf der Bühne steht. Ich glaube, das wäre viel, viel schwieriger. Und wir haben uns kennengelernt, als wir noch ganz am Anfang waren und sind durch alle Höhen und Tiefen zusammengegangen. Und das ist so eine große Liebe und so ein starkes Gefühl der Verbundenheit, zu wissen, auch wenn es mal ganz tief nach unten geht und wenn du auf dem Boden liegst und nicht weißt, wie es weitergehen soll, da weißt du, du hast jemand ganz, ganz stark an deiner Seite, der auch bei dir ist, wenn es dir nicht so gut geht. Und das war Gabi in all den Jahren für mich und ist sie immer noch. Das ist schön.
Ganz sprachlos. Ja. Schön, was du gesagt hast.
Ja.
Und den runden Geburtstag gibt es ja, ich kann dafür Werbung machen, weil es gibt keine Karten mehr, ist ja am 5. Juli.
Am 5. Juli.
In Hannover im Stadion.
Ja.
60 Jahre Scorpion.
In der Heinz von Heiden Arena, das Fußballstadion in Hannover, wo sonst unser Lieblingsverein Hannover 96 spielt.
Ja, das erfordert auch viel Liebe.
Erfordert sehr viel Liebe. Viele Höhen und Tiefen. Und wir haben lange überlegt, wo machen wir das? Wir spielen ja Konzerte eigentlich. Wir spielen seit vielen Jahren so eine globale Bühne und konnten uns das aussuchen, wo wir das machen. Und trotzdem hat uns der Weg in dem Fall nach Hannover geführt, weil wir gesagt haben, hier hat alles angefangen. Und wir laden nicht nur die Hannoveraner oder Niedersachsen oder unsere Fans aus Deutschland nach Hannover ein, sondern Fans aus der ganzen Welt, die mit uns diesen runden Geburtstag in Hannover, in unserer Heimatstadt, feiern können.
Und aber wir waren ja jetzt. Das ist kein Abschiedskonzert.
Nein, das ist kein Abschiedskonzert. Wir waren ja jetzt in Südamerika unterwegs und es waren nicht wenige, die gesagt haben, we see you in Hannover.
Ach komm, die kommen extra angeflogen. Fantastisch. Ja.
Es gibt viele tolle Aktionen rund um diesen runden Geburtstag. Unter anderem macht der Flughafen Hannover schon seit einiger Zeit, der Flughafen heißt jetzt Hub of the Scorpions, also das Drehkreuz der Scorpions, und ist mit unseren ganzen Alben im Flughafen zwischen den Terminals und einer Rockstage installiert, wo 24 Stunden am Tag unsere Konzertfilme laufen, wo man so eine kleine Vocal Boost gehen kann und sich das per Kopfhörer anhören kann. Ich muss sagen, das ist eine ganz, ganz große Ehre. Ja,
total. Wenn Flughafen ich mir das vorstelle, in Bremen 3:09 Flughafen. Ja.
Also, wenn du da lang bist, dann siehst du überall diese Flaggen und überall, die haben das wirklich mit ganz viel Herzblut gemacht. Es gibt noch einige andere Aktionen, die jetzt im Juni, Juli vor uns liegen.
Du hörst die Musik im Hintergrund.
Ich höre die Musik.
Das ist die höchste Alarmstufe.
Davon erzähle ich euch nächstes Mal.
Ich bitte, komm wieder. Große Freude. Alles Gute. Glückwünsche mache ich nicht. Das klingt unglücklich. Danke, Klaus. Ganz großartig.